Völker hört.
Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun.
Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir wollen uns heute anschauen, wo die großen Unterschiede zwischen die zwei politischen Hauptlinien in unserer Gesellschaft liegen. Natürlich konkret am Beispiel von Österreich, die ein Stück weit, natürlich werden auch die Klassen, die Hauptklassen, die gesellschaftlichen, genauso wie die politischen Hauptlinien von bestimmten politischen Parteien vertreten. Am besten kann man das natürlich aufhängen an der Partei, die in Wirklichkeit seit Jahrzehnten die Politik in Österreich dominiert und dem dann unsere Gegenmodelle gegenüberstellen. Wie sie herausstellen wird, werden sie wirklich meistens um 180 Grad irgendwie auf der anderen Seite liegen. An den Mikros für euch sind heute
Franz,
Monika,
Gerhard
und Axel. Ja, als Aufhänger in den letzten Jahren wahrscheinlich nicht weiter verwunderlich, nehmen wir die ÖVP, die zwar nur eine von mehreren bürgerlichen Parteien in Österreich ist, also wenn wir jetzt einmal das Parlament anschauen, gibt es eigentlich nur eine nicht bürgerliche Partei im Parlament, wenn man es ganz ehrlich sieht, oder eine nicht rechte Partei, wie man es ja immer definieren will, eine nicht dem Liberalismus im politökonomischen Sinn sich unterordnende Partei und die Partei, die einfach seit Jahrzehnten das Land dominiert, mit ganz wenigen kurzen Ausnahmen, letztlich in den Jahren 1970 bis 83, ist die ÖVP. Die ÖVP in ihrer Geschichte, wie sie sie definiert, als christlich-sozial. Ich habe auch, wenn ich in meine Geschichtsbücher schaue, und damit meine ich jetzt nicht nur die aus der Schule, sondern meine riesengroße Büchersammlung, finde ich eigentlich nichts besonders christlich-soziales in der ÖVP, auch in ihrer Geschichte, sondern die ÖVP ist in letzter Zeit gegründet, in letzter Konsequenz dazu gegründet worden, um die Interessen der österreichischen Bourgeoisie, um die Interessen des Kapitals zu vertreten. Und da gibt es natürlich einen Haufen historische Beispiele dafür. Beginnend mit einem Antisemitismus von Herrn Lueger irgendwie, der noch immer in gewissen Räumlichkeiten herumhängt. Ich will jetzt noch gar nicht von einem bestimmten Denkmal reden, das seit Jahren in Wien umkämpft und heiß umstritten ist und wo man lang drüber diskutieren könnte, was man am besten damit macht. Über die Rolle der ÖVP im 34er-Jahr, über die Rolle der ÖVP bei den sogenannten Lohnpreisabkommen in die 50er-Jahre bis hin zu einer absolut reaktionären Phase der ÖVP-Alleinregierung 1966 bis 70 und dann natürlich irgendwie ihre absolut grausige Rolle bei den beiden schwarz-blauen Koalitionen ab 2000 und dann wieder bis vor einigen Jahren. Jetzt haben wir halt eine schwarz-grüne Koalition oder wie manche auch sagen, das Schlechteste aus beiden Welten.
Ja, ich würde das erste mal anschließen, was aus der Gegenwart. Die ÖVP ist sozusagen seit Ewigkeiten in der Regierung mit wenigen kurzen Unterbrechungen, schafft es aber immer wieder so zu tun, als wäre sie nicht beteiligt und hätte sie keine Verantwortung für verschiedenste Dinge gehabt. Ja, also die ÖVP ist nie beteiligt an den Finanzen des Landes, ja, also den Schulden hat sie keine. Und mit der Integration hatte sie auch nie was zu tun, auch wenn der Herr Sebastian Kurz mal Integrationsschatzer war, ja, und so weiter. Ja, das ist die hohe Kunst der ÖVP, immer in der Regierung zu sein, aber nie dafür verantwortlich zu sein für die Politik, die gemacht wurde.
Ja, die ÖVP hat überhaupt sozusagen die Kunst, immer alles abzustreifen, nicht, was gemacht haben, nicht? Und das war ja nie sozusagen das Beste für die Menschen. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nein, passt schon.
Ja. Na, für ein paar Menschen war es schon immer gut.
Für wenige.
Wenn man sich jetzt zum Beispiel gerade schon die ersten Details, oder eigentlich braucht man sich nicht gar nicht die Details anschauen von dem KOFAG-Untersuchungsausschuss, sondern es gibt ja auch diese Förderdatenbank. Wenn man da reinschaut, dann sieht man schon, wie ihm die ÖVP gut
geht. Ich sage ja, für wenige, die eh schon viel Geld haben, die haben noch ein bisschen was draufgekriegt. Aber genau. Das ist sozusagen das Prinzip der ÖVP.
Nehmen ist seliger als geben.
Ja, ey, so geht man das kurz.
Oder denen zu geben, die schon haben, ist zähliger als denen zu geben, die nichts haben.
Die nichts haben, genau. Ja, die große Kunst der ÖVP ist, Politik für ganz wenige zu machen, sich aber von weiter Menschen wählen zu lassen und ihnen vorzugackeln, dass man in ihrem Interesse handeln würde. Ja.
Das ist der Trickle-Down-Effekt. Man muss nur lang genug warten irgendwie. Wenn die Bankos dieser Welt stinkreich sind, dauert es höchstens noch ein paar Jahrtausende, bis das bei der breiten Masse ankommen ist.
Ja, leider hat die Ökonomie festgestellt, dass der Trickle-Down-Effekt nicht funktioniert, ja,
Tatsächlich sind es für mich die Brander sozusagen über die Jahrhunderte hinweg in Wirklichkeit, nicht? Und zwar Brände in dem Sinn, dass sie sozusagen für die wenigen quasi Politik oder Gesellschaft gemacht haben und für die vielen, die es braucht hätten, haben sie nichts übergehabt. Und der Brander deswegen, weil das haben sie immer sehr gut verschleiern können. Ob das im christlich-sozialen Bereich war, weil nicht zufällig ist die Vorfeldpartei der ÖVP die christlich-soziale Partei aus der Zwischenkriegszeit, nicht? Und noch viel mehr davor sozusagen eine Partei, die heute die ganzen Grundbesitzer gehabt hat, die Hausbesitzer, die mit die Zinshausbesitzer.
Die Adeligen.
Die Adeligen, genau. Ja. Das heißt also, das zu verschleiern, das ist eine großartige Leistung eigentlich, dass ich nicht auf der Seite der Menschen bin und mich dann von der Mehrheit sozusagen der Menschen trotzdem wöhnen lassen. Nicht?
Ja, muss man ja sagen, dass die Christlich-Sozialen es ja geschafft haben, als bürgerliche Partei eben über ewig lange Zeiten das ist aristokratische System des Kaiserreichs zu tragen, ja, zu stützen als bürgerliche Partei.
Ist ja interessant irgendwie, also wenn man sich jetzt modernere Zugänge der Politikwissenschaft zur Demokratie anschaut, wie zum Beispiel die Partizipationstheorie, dann würde ich in Wirklichkeit sagen, eigentlich hat es die ÖVP bis heute geschafft, das adelige System zu übertragen, weil nämlich die Partizipationstheorie unsere sogenannte Demokratie, es gibt ja viele Formen von Demokratie, also die bürgerliche Wahldemokratie, wo man alle paar Jahre mal ein Kreuzerl machen darf, auf Stufe 2 von 6 oder 7 einreiht und diese Stufe heißt Paternalismus, was eigentlich perfekt irgendwie zum alten Adelssystem passt. Mhm. Aber interessant finde ich, wie du vorher gesagt hast, Gerhard, die Wissenschaft hat festgestellt, dass der Trickle-Down-Effekt nicht funktioniert, und da werden wir uns alle darauf einigen können, die Frage ist halt immer, welche Wissenschaft glaubt man? Die Frage ist auch, arbeiten wir überhaupt wissenschaftlich irgendwie, was man zuletzt bei der Covid-Pandemie gesehen hat, dass die meisten Regierungen dieser Welt, auch in Österreich nebenbei bemerkt, eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisse nicht besonders ernst nehmen. Und die Frage ist, gibt es überhaupt sowas wie neutrale Wissenschaft, was ich abstreite irgendwie, weil jeder von uns hat, wenn er forscht, sogenannte vorwissenschaftliche Annahmen. Und wenn man ehrlich ist, dann sagt man das auch irgendwie. Manche sagen, ich habe eine Ideologie und natürlich beeinflusst die meine Forschung. Und das wäre in meinen Augen schon einmal einer von diesen riesengroßen Unterschiede zwischen Parteien der Arbeiterinnenbewegung und zwischen denen, die angeblich die absolute objektive Wahrheit vertreten. Es gibt keine objektive Wahrheit, sondern ehrliche Politik zu machen heißt, wir machen Politik für einen bestimmten Teil der Gesellschaft. Niemand kann Politik für alle machen irgendwie. Für uns als Sozialdemokratinnen hat das ganz klar geheißen, wir machen Politik für die Arbeiterinnenklasse. Und natürlich beeinflusst es alles, was wir tun in der Politik, alle unsere Handlungen, aber natürlich auch die Forschung, die wir beauftragen oder die wir selber durchführen.
Da muss es dir vollkommen recht geben, man muss da aufpassen. Also gerade bei der Ökonomie darf man nicht annehmen, dass die so eine objektive Wissenschaft ist, die neutral ist. Die Ökonomie ist immer von bestimmten Ideologien geprägt, ja, ist immer sozusagen auch im Dienste einer Ideologie tätig und das muss man sich immer sehr kritisch anschauen, ja. Also es gibt nicht eine objektive Ökonomie, die sozusagen irgendwie ja eine gesellschaftliche Realität und ihre ökonomischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge einfach aufdeckt, unabhängig von bestimmten Interessen. Die ist immer interessengeleitet, ja.
Genau. Das war aber immer schon so, nicht? Schon in der grauen Vorzeit.
Ja, auch bei den Anfängen. Die aber besser sind, als ihr Ruf sind, ja. Also.
Gut, wo
auch. Der Adam Smith ist nicht gleichzusetzen mit dem, was man später aus ihm gemacht hat. Ja. Also der war da wesentlich differenzierter in seinen Ansichten.
Da gebe ich dir recht, ja.
Über die ökonomischen Zusammenhänge als die sozusagen seine angeblichen Lehren so verbreitet und gepredigt haben.
Das ist interessant, wenn man Smith oder gerade sein Hauptwerk irgendwie Wohlstand der Nationen auf Englisch liest. Das ist interessant, es gibt ein oder zwei Kapitel, die nie auf Deutsch übersetzt worden sind. Höchst interessant irgendwie, und das sind zum Beispiel genau die Kapitel, wo er irgendwie aufzählt, welche Dinge niemals privat und dem Profit unterworfen gemacht werden dürfen, sondern von der Gesellschaft oder vom Staat für die Gesellschaft erbracht werden müssen. Und dazu erklären genau die Sachen, die die Neoliberalen, die sich ja so gern aufs Mist berufen irgendwie, momentan alle privatisiert werden, vom Gesundheitssystem über Sicherheit bis hin zu in manchen Staaten Gefängnissen was, oder Militär irgendwie, was ja absolute Pervertierung in Wirklichkeit ist.
Ja, das zeichnet den Neoliberalismus ja auch aus, dass er im Interesse des Kapitals ergeht, nämlich neue Felder für das Kapital zu öffnen, die bisher nicht sozusagen dem Kapital untergeordnet waren. Ja? Also im Gesundheitsbereich, ja, überhaupt die öffentliche Daseinsvorsorge. Ja,
das war erst Miss dann klassisch. Aber sozusagen, weil auch in dem Feld, wo das Miss gesagt hat, quasi das ist was, was für die Allgemeinheit da ist, deswegen soll man das nicht privatisieren, findet man in diesem Tätigkeitsfeld immer noch was, wo du sozusagen Profit ausschlagen kannst. Und das ist dann, wo der Neoliberalismus quasi eingreift.
Ja, eben weil er sozusagen in anderen Bereichen die Profite zurückgehen, ja, muss man sich neue Felder suchen, die man da erobert, ja, und die man dem Profit unterwirft. Ja, es kann sein, irgendwie klassischer Imperialismus, man sucht sich sozusagen Landstriche aus, die noch nicht unterworfen sind und geht über den Weg, und wenn das erledigt ist, dann muss man halt sozusagen in Bereiche, die ja bisher anders geregelt waren, die der öffentlichen Daseinsvorsorge unterliegen sind, eben der Privatisierung eröffnen.
Ja, das Profitmachen muss weitergehen und dafür steht die ÖVP.
Genau, du sagst es.
Aber wofür stehen wir? Das ist ja die entscheidende Frage. Wenn ich jetzt einmal so einen Spruch von Demos im letzten Jahr aufgreife, irgendwie keine Profite mit unserer Miete irgendwie. Das würde doch zum Beispiel bedeuten, dass eine sozialdemokratische Politik dafür sorgen müsste, dass die komplette Wohnbauförderung, dass alle Mittel, die es dafür gibt, nur mehr für geförderten Wohnbau eingesetzt werden. Ich finde es total legitim, wenn sich wer das leisten kann, dass man sich irgendwie ein Eigentum schafft. Ich finde es nicht mehr legitim, wenn man eine zweite, dritte, vierte und so weiter und so fort irgendwie Wohnung dann hat. Aber dann nicht mit öffentlichen Förderungen irgendwie. Und dann sind wir auch genau bei die Knackpunkte innerhalb von unserer eigenen Bewegung, wenn ein bekannter Gewerkschafter zuletzt damit ausgegangen ist, na, man soll doch jedem gleich einmal irgendwie ein paar hunderttausend geben, irgendwie, dass er sich Eigentumswohnungen schaffen kann, aus dem Interesse seiner eigenen Gewerkschaft vielleicht verständlich, damit die Bauhackler in Zukunft eine Arbeit haben, aber es ist noch nicht einmal die Position von seiner eigenen Gewerkschaft. Irgendwie, ja. Was natürlich ein Zeichen dafür ist, wie tief bürgerliche Ideologie in die Arbeiterinnenbewegung und nicht nur in die SPÖ, sondern auch in die Gewerkschaften eindrungen ist irgendwie. Da fällt mir jetzt auch noch ein schöner alter Spruch dazu ein, irgendwie vor ein paar Tagen, bevor wir den Podcast aufnehmen, war der Todestag von Alfred Dallinger, seinerseits Vorsitzender der damaligen Gewerkschaft der Privatangestellten, die mittlerweile mehrere Umbenennungen hinter sich hat, seit der Dallinger gestorben ist, irgendwie, der klar gesagt hat, die Sozialpartnerschaft darf niemals zur Ideologie werden. Und was ist so? Es ist eine Ideologie mittlerweile irgendwie. Bei jeder Gewerkschaftsdiskussion heißt nur mehr Sozialpartnerschaft, 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 wo jede Gewerkschaft in jedem anderen Land dazu sagen wird, das ist nur Klassenkompromiss, wo wir uns dem Kapital unterordnen. Und wir reden von einer Sozialpartnerschaft, wie wenn es nicht massive Veränderungen gegeben hätte im letzten Vierteljahrhundert irgendwie. Dass es in Österreich ein bestimmtes Spezifikum gegeben hat im Vergleich zu anderen Ländern. Den Kern der organisierten Sozialpartnerschaft, die sogenannte Paritätische Kommission für Lohn- und Preisfragen, die bis zu ihrem Ende über 900 Preise reguliert hat, das hat die Menschen tatsächlich was gebracht, nur die gibt es nicht mehr seit bald 30 Jahren. Ich weiß nicht, ob sie jemals offiziell abgeschafft worden ist, dazu gibt es irgendwie keine Unterlagen, es hat halt keine Sitzungen mehr gegeben. Und wir tun nur immer so, wie wenn sich die Sozialpartnerschaft nicht verändert hätte irgendwie. In Österreich gibt es nichts Besonderes mehr im Vergleich zu anderen Ländern, sondern das, was Sozialpartnerschaft ist oder was manche so nennen, ist, ja, man redet halt auch mit Kapitalisten und man redet halt auch mit die Chefitäten irgendwie. Das muss man halt als Betriebsrat, als Gewerkschafter, weil sonst wird halt nie was rausgekommen in der Wirklichkeit. Aber eine besondere Partnerschaft ist da nicht mehr zum Sehen. Und das ist zum Beispiel auch was uns massiv unterscheidet, weil die ÖVP tut einfach so, wie wenn es eine Partnerschaft geben könnte zwischen Arbeit und Kapital, die allen was bringt. Da sind wir dann wieder bei so komischen Dingen wie einem Trickle-Down-Effekt. Aber in Wirklichkeit bringt diese Partnerschaft immer nur die, was, die eh schon was haben irgendwie.
Naja, es wird so getan, es gibt den Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit nicht. Ja, das ist so beliebt zu sagen, wir sitzen alle im selben Boot, obwohl die einen irgendwie am Steuerrad sitzen und die anderen dürfen rudern. Ja, wird so getan, als wären da alle sozusagen in der gleichen Situation. Das ist aber nicht der Fall. Was wichtig ist, was die Gewerkschaften in der Sozialpartnerschaft betrifft, ist, es ist verloren gegangen, der Anspruch, nicht nur ein größeres Stück vom Kuchen zu erkämpfen, ja, zu erreichen in den Kollektivvertragsverhandlungen. Es ist aus der Sicht geraten, dass es wohl echt in Wirklichkeit darum gehen würde, die ganze Bäckerei zu bekommen. Ja. Weil warum gibt es jemand, der da nichts tut, ja, der nicht hackelt? Ja. Warum profitiert der davon, was da sozusagen geleistet wird, von der Wertschöpfung, die dort passiert? Ja. Warum gibt es das überhaupt? Ist das notwendig?
Die Frage ist, ob die Bäckerei, ob das ausreicht, oder sozusagen die Umstände, die zur Bäckerei führen, einmal schon mit beeinflussbar sind oder sozusagen zum Lenken sind durch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, durch die Masse der Menschen. Das ist schon ein Stück darüber hinaus, nicht? Das haben wir auch, da waren wir ja noch weiter davon entfernt als von dem, was wir bis jetzt besprochen haben, nicht?
Aber das ist die Bäckerei, glaube ich, ist ja ein Symbolbild irgendwie, das daraus entstanden ist, irgendwie, dass manche immer vom größeren Stück vom Kuchen reden.
Ja,
in einer Bäckerei sind viele Kuchen drinnen und deswegen kann man die als Symbolik verwenden für die gesamte Gesellschaft. Ja, und die ÖVP ist halt quasi neben den anderen bürgerlichen Parteien, die teilweise mindestens genauso grausig oder noch grausiger sind in bestimmten politischen Fragen, ist halt die Partei, die die Leute vertritt oder die Interessen vertritt von denen, denen die Bäckerei kehrt. So. Und um das halbwegs zu kompensieren, braucht es endlich wieder eine Partei, die knallhart die Interessen von die vertritt, die in der Bäckerei hackeln. Ob die Bäckerei jetzt eine Bäckerei ist, eine Fabrik, eine Sozialversicherung oder ein Geschäft, ist völlig nebensächlich.
Ich habe nur gemeint, die Bäckerei muss sozusagen der Gesellschaft kehren in Wirklichkeit.
Nicht? Genau.
Das war der Punkt gewesen. Ne?
Oder eigentlich muss man sagen, die Bäckerei kehrt eigentlich schon längst uns, weil wir die ganze Arbeit machen in der Bäckerei. Wenn unsere Leute, die Arbeiterinnenklasse, die Arbeit nicht machen, dann darf nichts passieren in der Bäckerei. Dann darf es mal da drin stauben. Sie darf es vielleicht schon geben, aber sie darf halt stehen. Sie
darf nichts machen,
genau. Es darf nichts rauskommen. Alle Räder stehen still.
Wenn dein starker Arm es will.
Nein, unser starker Arm.
Ja, es ist, ich glaube, das Original anders. Stimmt schon.
Ja, ich weiß schon, dass es original anders ist, aber ich glaube, es ist wichtig zu betonen, wir können nur gemeinsam was verändern. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenunterschied. Und da sind wir jetzt schon beim nächsten irgendwie zwischen dem Zugang der ÖVPs dieser Welt, der bürgerlichen Parteien, und zwischen unserem Zugang irgendwie, Individualismus, Egoismus, Egozentrismus etc. pp. Schau auf die irgendwie, es ist völlig wurscht, wie es die anderen geht, die können ruhig verrecken irgendwie. Das ist ja in Wirklichkeit genau das Thema, das im Hintergrund steht bei den ganzen Debatten momentan über Migrationspolitik und über Flüchtlingspolitik. Oder schauen wir wirklich irgendwie aufeinander irgendwie. Und damit meine ich jetzt nicht nur im eigenen Wohnbau, sondern haben wir auch einen breiteren Blick ein Stück weit auf die Welt irgendwie, wo wir gemeinsam drauf schauen, dass es uns gut geht, auch wenn das wahrscheinlich notwendigerweise den Preis haben wird, dass es einigen ganz wenigen gleich gut gehen wird wie die anderen, aber nicht mehr super gut, indem sie 37 Villen, 35 Privatinseln, 33 Privatjets, 25 Luxusjachten und was der Kokokos sonst da immer haben.
Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, was ja von der ÖVP und von bürgerlichen Parteien ja so gern verschleiert ist sozusagen, das wird ja sozusagen dazu mit so positiven Begriffen besetzt wie Selbstverantwortung, ja, wird dann verwendet dafür, ja, dass man jene Menschen, die vielleicht nicht im Ganzen mitkommen, die da hinten nachbleiben und die immer Unterstützung brauchen, den Vorwurf zu sagen, ja, sie würden keine Selbstverantwortung übernehmen, sie würden sich auf Kosten der anderen aushalten lassen. Ja. Also es wird sehr geschickt, dass das Wording verwendet, um ihre ideologischen Positionen mit positiven Begriffen zu besetzen, ja, und die Gegenseite sehr negativ zu besetzen.
In Wirklichkeit soll sich nur der Stärkere durchsetzen.
Genau, so sagst du es ja. Genau. So sagt man es aber natürlich.
Deswegen hat der Sozialstaat den Weg nicht, weil der bemächtigt die vielen sozusagen auch mit zu partizipieren. Und wenn er weg ist, sind die vielen auch weg.
Und das ist ÖVP-Politik. nicht nur der Sozialstaat, sondern auch das Bildungssystem. Natürlich, und wenn ich mir anschaue, wie mehr und mehr zugerichtetes Bildungssystem auf unmittelbare Verwertbarkeit in der Lohnarbeit wird, dann wird immer mehr und mehr Menschen die Möglichkeit genommen, auf sich selber zu schauen. Es wird ja wieder Abhängigkeit geschaffen. Ich habe heute irgendwie mit Erschrecken im Teletext gelesen, 50% aller Kinder haben Prüfungsangst. Fuck, Leute, irgendwie, da stimmt doch was an dem System überhaupt nicht. Wenn ich mir denke, ey, wie ich in die Schule gegangen bin, ja, mein Gott, habe ich halt einen Fünfer geschrieben irgendwie, die Welt ist nicht untergegangen irgendwie und ich habe nicht immer irgendwie brav gelernt, aber ich hätte nie Angst gehabt vor einer Prüfung. Manchmal war das unangenehm, wenn ich gewusst habe, hey, da gehe ich jetzt hin und schreibe garantiert einen Fetzen, weil ich nichts gelernt habe. Wie auch immer irgendwie. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, lernen wir wieder aufeinander zu schauen und das ist tatsächlich genau konträr zu dem Gesellschafts- und Menschenbild der bürgerlichen Parteien, insbesondere zu dem Gesellschafts- und Menschenbild der ÖVP in Österreich. Das war es schon wieder, liebe Hörer und Hörerinnen. Im nächsten Teil von unserem Podcast werden wir uns mit den Angriffen der Bürgerlichen auf unser Sozialversicherungssystem beschäftigen und auch gleichzeitig unser Gegenmodell dazu vorstellen. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, möchtet ihr uns Druck, ihr könnt es einfach auf unserer Website kommentieren, ihr könnt uns auch einfach eine E-Mail schreiben an kontakt@aufwiderstand.at. Übrigens, so heißt da unsere Website, aufwiderstand.at. Ihr findet den Podcast auf diese ganzen Podcatcher. Wir freuen uns auch über Kommentare, über Kritiken, über Vorschläge für neue Podcast-Themen. Wenn euch besonders gut gefallen hat, dann verbreitet es weiter. Ganz leicht über die Social Media, egal ob Blue Sky, ob ehemals Twitter oder auch über Facebook. Und damit verbleiben wir bis zum nächsten Mal schon wieder mit einem klassenkämpferischen Auf Widerstand!
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können. Ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.